Marco, stell dir vor, ein Zug rollt durch Deutschland, durch Nazi-Deutschland. Es ist 1939. Die Waggons sind abgedunkelt, alle Rollos runtergelassen und innen drin sitzen Kinder, jüdische Kinder, 200 jüdische Kinder.
Und die reisen durch Deutschland?
Die reisen durch Deutschland.
Wo wollen die hin?
In die Freiheit, nach Großbritannien. Die Kinder reisen alle allein. Eine von ihnen ist die 9-jährige Milena Fleischmann und ihre kleine Schwester Eva.
I was taken to the railway station on the 31st of July with my sister. What I do, it was dark, it was night, and I was put on the train with her. And as the train was leaving, we held hands and we said, and I'm going to say this in Czech, nebudeme brečet, we are not going to cry.
An viel kann sie sich nicht mehr erinnern, Milena Fleischmann. Es war dunkel, sagt sie, es war Nacht und sie wurde mit ihrer Schwester in den Zug gesteckt. Und als der Zug losfährt, da versprechen sich Milena und ihre Schwester Eva auf Tschechisch, wir werden nicht weinen.
Transporte von jüdischen Kindern quer durch Nazi-Deutschland 1939 und was aus diesen Kindern geworden ist, darum geht's heute bei
Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
Martin hat ja lange, lange, lange in London gelebt, in England.
Naja, 3 Jahre.
Ja, das ist doch lange. Also ich habe so lange noch nirgendwo im Ausland gelebt. Und du hast dich da auch ums Zeitzeichen bemüht. Das Zeitzeichen ist, für alle, die es nicht wissen, eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks, die jeden Tag an historische Ereignisse erinnert. Und auch du hast weiter damals als freier Autor in London fürs Zeitzeichen gearbeitet.
Ja, und irgendwann bin ich an dem Bahnhof Liverpool Street Station auf ein Denkmal gestoßen. Und da steht eine Bronzegruppe von Kindern, gekleidet im Stil der 30er Jahre, mit Koffern in der Hand und Schildern um den Hals, die auf Eisenbahnschienen stehen. Und da bin ich zum ersten Mal auf das Thema Kindertransporte gestoßen, vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und ein paar Jahre später, da war ich dann schon wieder in Deutschland, habe ich dann auch zu diesem Thema ein Zeitzeichen gemacht, was eines der Zeitzeichen gewesen ist, die mich am nachhaltigsten auch beeindruckt haben, weil ich die Gelegenheit auch hatte, mit Zeitzeugen zu sprechen, die damals, wie im Vorspann, als wir das gehört haben, von Prag nach London gekommen sind.
Dass du dieses Zeitzeichen gemacht hast, war also deine eigene Idee. Normalerweise, für alle, die das natürlich nicht wissen, schlägt die Redaktion des Westdeutschen Rundfunks den Autoren immer ein Thema vor. Du hast das selber vorgeschlagen, weil du dieses Denkmal gesehen hast.
Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Das kann sein, dass ich das irgendwann mal dann damals vorgeschlagen habe und dann ist es, wie das so ist, von der Redaktion in so eine lange Liste aufgenommen worden an möglichen Themen und dann wurde das Thema auf die Agenda gesetzt und dann habe ich es gemacht.
Die Idee unseres Podcasts hier ist ja, dass wir Themen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich im Zeitzeichen, nur eine Viertelstunde lang sein dürfen, maximal, dass wir hier länger drüber reden. Und das ist sicherlich ein Thema, über das kann man ganz lange reden.
Und das wollen wir heute dann auch in 2 Folgen tun, also heute und in 2 Wochen.
Diese Geschichte, jemand schafft es, jüdische Kinder quer einmal durch Nazi-Deutschland nach England zu lotsen. Für mich war die erstmal unbekannt. Ich habe das noch nicht gehört.
Das ist auch eine Geschichte, die in Deutschland nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist. In England kennt die jeder.
Ist das so?
Und das ist so. Auch diese Kindertransporte, das muss man vielleicht dazu sagen, Kindertransport ist ein Wort, was es in den englischen Sprachgebrauch geschafft hat. Also das ist ein stehender Ausdruck für das, was da 1939 passiert ist und was dann eben auch übernommen worden ist. Children Transports oder Kindertransports, das ist dann der Begriff, der dafür benutzt wird.
Und das geht zurück auf die Zeit, wo es darum geht, Kinder aus Nazi-Deutschland in Richtung Freiheit, in Richtung England zu bringen.
Richtig. Kindertransporte, das waren eben Transporte von jüdischen Kindern, meist per Zug oder per Schiff aus dem deutschen Reichsgebiet in die Aufnahmeländer. Da waren Belgien dabei, waren Holland dabei, aber eben auch Großbritannien. Und das Ganze wurde organisiert von Hilfsorganisationen und der Ort, wo diese Kinder ankommen, das war eben Liverpool Street Station in London.
Nun hast du mit Leuten gesprochen, die heute natürlich Erwachsene, wahrscheinlich sogar schon ältere Semester sind ja. Und die als Kinder mit in diesem Zug gesessen haben. Und dieser Zug, von dem wir am Anfang gehört haben, der ist in Prag gestartet. Prag ist 1939, gehört noch nicht zum Deutschen Reich.
Nee.
Der Zweite Weltkrieg hat noch nicht angefangen. Wir sind also vor dem Start des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, die sind im Ausland gestartet, quer durch Deutschland durch, um dann nach England zu kommen.
So ist es. Also in der Tat, Prag ist damals nicht Reichsgebiet. Es gab zahlreiche Kindertransporte, kommen wir gleich noch dazu, die eben dafür gesorgt haben, dass jüdische Kinder aus dem deutschen Reichsgebiet ins Ausland kamen. Und bei Prag ist das aber nicht der Fall gewesen. Und das ist eigentlich auch der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Ich habe die Gelegenheit gehabt, damals vor 4 Jahren, als ich das Zeitzeichen gemacht habe, mit 2 Zeitzeugen zu sprechen, mit John Fieldsend und mit Milena Grenfell-Baines, die wir da ganz am Anfang schon gehört haben, Milena Fleischmann. Die habe ich vor 4 Jahren interviewt.
Ursprünglich beide wahrscheinlich schon sehr, sehr fortgeschrittenen Alters.
Ja, die waren damals schon über 90 Jahre alt, aber extrem wach und wirklich auch als Menschen, als Zeitzeugen sehr, sehr beeindruckend, wie ich gefunden habe.
Das heißt, als sie in dem Zug saßen, waren die wie alt ungefähr?
Milena war 9. Und John Fieldsend, damals Hans Feige hieß er, es waren deutsche Kinder, die hatten deutsche Namen.
Okay.
Und John Fieldsend alias Hans Feige war damals 7 Jahre alt.
Das heißt, die haben auch beide ihre Namen geändert?
Ja, also die Vornamen teilweise eben aus Hans Feige wurde John Fieldsend und aus Milena Fleischmann wurde Milena Grenfell-Baines.
Ja. Nun steckt man 2 kleine Kinder einfach mal in Zug und die fahren einmal quer durch Europa und werden vielleicht ihre Eltern nie wiedersehen. Das ist mal ein Schnitt.
Ja, das ist ein Schnitt. Natürlich für die Eltern, die ihre Kinder in fremde Hände geben, in ein fremdes Land schicken, zu Pflegeeltern, die sie nie gesehen haben. Die Pflegeeltern haben die Kinder nie gesehen, also in eine große Unsicherheit. Das ist natürlich für die Eltern sehr hart, aber für die Kinder natürlich extrem traumatisierend. Also für die meisten Kinder traumatisierend. Milena Grenfell-Baines hat mir erzählt, dass es für sie eigentlich gar nicht so dramatisch war. Für sie fühlte sich das eher an wie ein Abenteuer, weil sie einfach nicht gedacht hat, dass das auf Dauer sein würde, diese Trennung von den Eltern. Die Kindertransporte kamen fast alle im Londoner Bahnhof Liverpool Street Station an, habe ich ja eben gesagt. Und dort wurden sie dann von ihren Pflegefamilien abgeholt. Und Milena Grenfell-Baines beschreibt die Ankunft in diesem Bahnhof so.
We came to England. We came to Liverpool Street Station in London. And there the children were collected by the various English families that had promised to look after them. We were collected by a gentleman who eventually we got to know as Daddy Ratcliffe. His name was Roland Ratcliffe. And he took us on the train to a small town called Ashton-under-Lyne, which is a town not far from Manchester. They lived in a very small house. In England, these are known as terrace houses. They're like a long row of houses all stuck together with just a main front room and a kitchen. The kitchen had a bath in it and 2 bedrooms. And they had a 15-year-old daughter called Mary. And so that because they didn't want to separate us, because many of the siblings, many of the brothers and sisters were separated, they sent their own daughter to live with their grandmother so that they would have room for us.
Also Milena und Eva wurden von einem Herrn dann in Liverpool Street Station abgeholt, den sie später Daddy Ratcliffe genannt haben. Und mit dem ging es dann wiederum in einem Zug in eine kleine Stadt namens Ashton-under-Lyne. Das ist da oben irgendwo im Mittelengland bei Manchester. Und die Familie lebte da in einem dieser ganz typischen kleinen englischen Reihenhäuser, die man so kennt. Terrace Houses heißen die. Die sind so eins ans andere geklebt. Und die sind alle sehr, sehr schmal. Meistens dann über 2 oder 3 Etagen. Haben nur einen Hauptraum, 2 Schlafzimmer und eine Küche. Und in der Küche war dann auch das Bad untergebracht. Und diese Familie hatte eine 15-jährige Tochter, erzählt Milena, weil sie die beiden Schwestern nicht trennen wollten, haben sie dann ihre eigene Tochter bei der Großmutter untergebracht.
Das sind ja erstaunliche Geschichten. Wenn man sich überlegt, 1939, die eigenen Eltern geben diese Kinder in einen Zug. Dieser Zug fährt einmal quer durch Nazi-Deutschland, wo man als Jude nicht erwünscht ist. Mhm. Man kommt in England an bei Eltern, die einen nicht kennen und die man selber auch noch nicht kennt. Mhm. Die Eltern haben sich dazu bereit erklärt, diese Kinder aufzunehmen. Freiwillig, kriegen dafür erstmal kein Geld.
Nein, nein.
So. Sie machen das also, weil sie glauben, dass diesen Kindern eine düstere Zukunft in Nazi-Deutschland bevorsteht.
Ja.
Jetzt stell dir das mal heute vor.
Das habe ich mir auch gedacht. Also es ist ja nicht so, als gäbe es in dieser Welt keine Kriege und kein Leid und kein Elend, wo vor allen Dingen eben auch Kinder drunter zu leiden haben. Und jetzt stell dir mal vor, zum Beispiel Ukraine-Krieg, und es hätte so eine ähnliche Situation gegeben. Ich genau. bin mir nicht ganz sicher, ob es so eine große Bereitschaft geben würde, heute zu einer Zeit, wo die Wohnungen doch deutlich größer sind und die Häuser und man in der Regel doch etwas mehr Platz hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute eine ebenso große Bereitschaft gäbe, einfach fremde Kinder bei sich aufzunehmen.
Und das eigene Kind in dem Fall ja bei den Großeltern zu parken, weil man sonst einfach noch keinen Platz hat.
Und was damals auch noch dazu kam, die Pflegefamilien mussten nicht nur das Kind aufnehmen, sondern sie mussten auch dafür bürgen, dass das Kind nicht dem britischen Staat auf der Tasche liegt. Die mussten also eine Bürgschaft hinterlegen.
Wenn wir heute uns querstellen, Kinder sogar aus Kriegsgebieten vielleicht hier aufzunehmen und sich vielleicht der ein oder andere sogar damit vielleicht schwer tun würde, zu sagen, komm, liebes ukrainisches Flüchtlingskind, du kannst bei uns wohnen, wir bürgen sogar für dich. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das haben die damals gemacht. Und man muss dazu sagen, in Europa herrscht noch kein Krieg. Wir sind im Juli 1939.
Genau. Alles läuft auf den Krieg zu. Die Befürchtungen sind da. Es gab das Münchner Abkommen, um Hitler von einem Krieg abzuhalten. Da können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen.
Müssen wir.
Aber es war klar, so wird es nicht weitergehen. Und nicht nur in Deutschland nicht, sondern eben auch in der Tschechoslowakei war klar, das Leben, so wie es bisher stattgefunden hat, ist zu Ende. Und die Kinder, die da in den Zug gesetzt wurden, da könnte es durchaus sein, dass die dieses Land nie wiedersehen würden und auch ihre Eltern und Großeltern nie wiedersehen würden. Und so hat Milena Grenfell Baines, damals Milena Fleischmann, hat von ihrem Großvater eine kleine Notiz mitbekommen, eine kleine Postkarte, vielleicht magst du mal vorlesen.
Liebe Milena, denk daran, eine gewissenhafte Tochter für das Land zu sein, in dem du jetzt leben wirst. Deine Eltern und dein Großvater lieben dich sehr. Ja, kurzer Abschiedsbrief.
Ja, aber das Wichtigste ist ja drin und auch so die Bitte oder das Drängen darum, dem Heimatland und der Pflegefamilie, die sie jetzt aufnehmen wird und sich in Folgenden um sie kümmern wird, denen auch Dankbarkeit zu zeigen.
Das heißt, Kinder steigen in der noch freien Tschechoslowakei in Prag in einen Zug, fahren einmal quer durch Nazi-Deutschland, um dann in England von einer Familie aufgenommen zu werden, die sie noch nicht kennen und die Kinder auch noch nicht kennen. Und das ist doch alles sehr kompliziert. Das muss ja irgendwie organisiert sein. Wer steckt denn dahinter?
Da steckt hinter ein Mann namens Nicholas Winton, ein Banker, ein Wertpapierhändler aus London.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Ganz allein macht er das?
Ja, natürlich macht er das nicht ganz allein. Also er hatte eine Gruppe von Helfern, er hatte auch eine Hilfsorganisation, aber letztendlich ist er die Hauptperson und der Motor dieser ganzen Aktion gewesen, die am Ende dafür gesorgt hat, dass 8 Züge mit insgesamt 669 Kindern aus Prag nach London gebracht werden konnten.
Der lebt in England normalerweise? Ist
in London, ja.
In London und ist da Banker? Was hat ein Banker in London mit Kindern in Prag zu tun?
Erstmal nichts. Er ist dazu gekommen, im Prinzip wie die Jungfrau zum Kinde. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund von Nicholas Winton. Der ist 1909 in London geboren als Nicholas Wertheim.
Ein deutscher Name.
Schon, ein deutscher Name, eine deutsche Familie, eine jüdische Familie, die dann zum Christentum konvertiert ist und nach England ausgewandert ist. 2 Jahre vor seiner Geburt sind die in London angekommen. Der Name, den haben sie zweimal geändert. Einmal im Ersten Weltkrieg von Wertheim zu Wertham. Das klang besser im Ersten Weltkrieg. Deutsche Namen waren da in London.
Im Ersten Weltkrieg will man nicht Wertheim heißen und in England leben.
In England war das nicht so sehr gewünscht und gut gelitten. Das klang englischer und 1938 haben sie den Namen erneut geändert zu Winton. Damals ist der Vater gestorben und dann hat man den Namen aus irgendwelchen Gründen geändert. So, also nach der Schule ist Nicholas seinem Vater gefolgt und ist Banker geworden, ohne große Begeisterung allerdings. Er hat dann bei Banken in England gearbeitet, in Hamburg und in Berlin, unter anderem bei der Deutschen Bank. Also er spricht auch gutes Deutsch. Und 1931 dann hat er auch noch bei der Banque Nationale du Crédit in Paris gearbeitet und ist dann nach London zurückgekehrt und hat dort als Broker gearbeitet, also eben als Wertpapierhändler.
Also eigentlich ein kapitalistischer Mensch.
So sollte man denken. Das Erstaunliche ist aber, er ist kein Erzkapitalist, so wie man sich das vorstellt, sondern er ist eher im linken Spektrum verortet. Also hat so eine ganz starke soziale Ader. Ist
der linke Broker.
Der linke Broker ist Mitglied der Labour Party gewesen und da habe ich mich mal kundig gemacht, in den 1930er Jahren waren die auch nicht wirklich sozialdemokratisch, sondern wirklich sozialistisch unterwegs. Also Vergemeinschaftlichung von Produktion, Verstaatlichung ganzer Industriezweige, Planwirtschaft und so weiter. Also das war schon sehr, sehr weit links. Und das ist dann schon sehr erstaunlich, dass so jemand dann an der Londoner Börse arbeitet. Ich habe mit seiner Tochter Barbara Winton auch gesprochen. Die hat 2014 eine Biografie über ihren Vater veröffentlicht. Und ich habe gefragt, wie denn ihr Vater so drauf war mit dieser seltsamen Kombination aus Beruf und politischer Orientierung. Sie hat gesagt, dass ihr Vater im Prinzip ein sehr typisch britischer Mensch gewesen ist, eher zurückhaltend, nicht wirklich sehr emotional. Nicholas Winton wurde in einer Zeit geboren, in der man seine Emotionen nicht so richtig gezeigt hat, also vor allen Dingen in Großbritannien nicht, im edwardianischen Zeitalter, also benannt nach King Edward, dem Sohn der Königin Victoria. Und da hat man eben gelebt nach dem Motto Keeping a Stiff Upper Lip. Das ist so ein stehender Begriff im Englischen.
Pokerface,
ja. Ja, vor allen Dingen ne, Rückgrat durchdrücken, weitermachen, kein Aufhebens um sich machen. Und so wie dieser berühmte Spruch, den wir so oft von den Kaffeetassen kennen, keep calm and carry on.
Well, my father was born in 1909 to the Edwardian era, where, you know, you didn't show your emotions and you had a stiff upper lip and you got on with stuff. And not only that, his family suffered quite a lot during the First World War. And, you know, they learnt to keep going and not make a fuss about things. And he was a very gregarious, outgoing, sociable person, but nevertheless, he wasn't someone who showed his emotions at all. And in 1938, as you say, my father was a 29-year-old stockbroker. So he had a fairly middle-class life, big social life, but he had another side to him, which was that he was becoming and had become very political. Throughout the late 30s, he had seen, you know, the results of the Great Depression in Europe and in the UK, and he had become a member of the Labour Party. And he knew a lot of the main people in the Labour Party, the idealists in the Labour Party, and they talked a lot about what was going on in Europe. So he understood very clearly when the Munich Agreement was signed what that meant, you know, that he didn't believe, as many people didn't believe, like the British government did, that this was going to be the end to Hitler's ambitions.
Also sie sagt, dass ihr Vater zwar sehr gesellig und aufgeschlossen und umgänglich war, aber dass er eben seine Emotionen nicht gezeigt hat. 1938 war Nicholas Winton ein 29-jähriger Börsenmakler eben, der ein gutes Mittelschichtleben gelebt hat, ausgeprägtes Sozialleben, aber er hatte eben auch diese andere Seite. Er war politisch sehr interessiert, hatte die Folgen der Weltwirtschaftskrise in Europa und im Vereinigten Königreich gesehen und er war eben Mitglied der Labour Party geworden und gut vernetzt in der Partei. Und als das Münchner Abkommen unterzeichnet wurde, da hat er sehr gut verstanden, sagt sie, was das bedeuten würde, denn er glaubte nicht, so wie es die britische Regierung wohl geglaubt hat, dass dieses Münchner Abkommen das Ende von Hitler Ambitionen sein würde.
Münchner Abkommen, das müssen wir vielleicht mal erklären.
Ja.
Also 1938, wenn ich es richtig im Kopf habe, da haben sich Chamberlain und Hitler, glaube ich, getroffen.
Mehrfach, genau. In Deutschland auf dem Obersalzberg und auch hier bei uns um die Ecke in Bonn, in Bad Godesberg, gab es mehrere Konferenzen. Vielleicht zur Vorgeschichte, was ist die Situation 1938? Also Österreich wurde heim ins Reich geholt, Anschluss von Österreich ans Deutsche Reich.
Auch 38?
Das war 38, genau. Und dadurch entstand eine sehr lange Grenze zur Tschechoslowakei. Und da sitzt 1938 die deutschsprachige Minderheit der Sudetendeutschen.
Die sollen ja auch heim ins Reich.
Genau.
So wünscht es sich Adolf Hitler.
Ja, und viele andere auch. Die sollen ins Reich geholt werden. Da gibt es seit langer Zeit auch Nationalitätenkonflikte. Und Hitler will natürlich nicht nur die Sudetendeutschen heim ins Reich holen, sondern auch das zugehörige Territorium. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machst du das? Wie kommst du daran an dieses Gebiet? Und da ist der erste Schritt, dass man erstmal versucht, über die politische Vertretung dort, die Sudetendeutsche Partei, Autonomieforderungen an den tschechischen Staat zu stellen. Also die Sudetendeutschen wollen mehr Rechte, wollen Autonomie.
Kennen wir irgendwoher, ne? So aus der Ostukraine zum Beispiel.
Ja, sowas kennen wir. Aber man macht dann natürlich so, dass man Forderungen stellt, die die andere Seite unmöglich erfüllen kann, weil letztendlich der Staat dann faktisch auseinanderbrechen würde. Ne? So, und als zweiten Schritt man dann international ganz laut und reklamiert das Selbstbestimmungsrecht der Völker und baut Druck auf und parallel macht man so ein bisschen militärisches Säbelrasseln. Also man zeigt die Folterwerkzeuge, wenn ihr hier unsere Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebungen, wenn ihr denen nicht nachkommt, wir können auch anders. So, dritter Schritt. Diplomatische Verhandlungen. Jetzt wird auf internationalem Parkett verhandelt und da kommt dann eben der britische Premier Neville Chamberlain ins Spiel.
Auf den Obersalzberg?
Auf dem Obersalzberg, wo Hitler dann sagt, wir wollen die Sudetendeutschen heim ins Reich holen und wir wollen das Territorium. Und wenn wir das haben, dann sind aber auch unsere territorialen Ansprüche alle befriedigt und dann wollen wir auch nichts weiter mehr. So, Chamberlain ist guten Willens und guten Mutes und glaubt, dass die Abtretung des Sudetenlandes dann auch wirklich das Letzte ist, was Deutschland fordert und akzeptiert diese Forderungen von Hitler.
Die sogenannte Appeasement-Politik.
Genau.
Also unter dem Motto, bevor hier jetzt ein Weltkrieg vom Zaun bricht, geben wir lieber diesem größenwahnsinnigen Adolf Hitler ein wenig nach.
Damit er Ruhe gibt.
Dann gibt er Ruhe, dann hat er sein Sudetenland und Österreich gehört ja eh schon dazu und dann ist jetzt aber auch mit Großdeutschland mal genug.
Ja, so hat er sich das gedacht. Aber was passiert ist, Hitler stellt noch mehr unerfüllbare Forderungen. Er droht mit Krieg. Das ist der vierte Schritt. Bis dann am Ende eine internationale Koalition in München ein internationales Abkommen unterzeichnet, was dann eben Deutschland ermöglicht, ins Sudetenland einzumarschieren und den Rest der Welt glauben zu lassen, dass ein Krieg damit dann eben endlich abgewendet ist und Deutschlands Appetit auf neue Gebiete gestillt wäre.
Also wir befinden uns in einer Zwischenphase, wo alle glauben, okay, jetzt hat dieser größenwahnsinnige Adolf Hitler erstmal alles, was er braucht. Jetzt wird's Ruhe geben und niemand ahnt eigentlich, dass im nächsten Jahr, 1939, dann der Krieg losbrechen wird.
Ja, also jeder möchte das gerne glauben, aber nicht alle glauben es tatsächlich. Und Nicholas Winton gehört eben zu den Leuten, die das aufmerksam beobachten, aber nicht glaubt, dass Hitler Ruhe gibt. Er ist sehr besorgt über die Lage. Aber natürlich erstmal weit weg vom Kontinent und nicht persönlich betroffen. Er hat da keine Verwandten, keine Freunde irgendwie auf dem Festland, die da in irgendeiner Form von betroffen wären.
Als Broker wird er sich wahrscheinlich Gedanken machen, welche Aktien kaufe ich jetzt, damit das irgendwie in Zukunft gut läuft. Mache ich meine Wette auf den Krieg?
Ja, wenn er der Erzkapitalist ist, den man normalerweise erwarten würde, würde er es sicherlich tun. Ich weiß
so,
davon nicht, dass er das getan hat.
Aber so hätte. Ist er ja offenbar nicht. Also irgendwie, wie kommt er jetzt irgendwie nach Prag und wie kommt er auf diese Kinder?
Ja, übers Skifahren.
Übers Skifahren?
Ja. Über Weihnachten 1938, also das alles spielt so Mitte, Ende 1938. Und über Weihnachten 1938 ist er mit einem Freund zum Skifahren in der Schweiz verabredet, so wie jedes Jahr. Das ist so ein kleiner Freundeskreis und die verabreden sich jedes Jahr. Wir fahren in die Schweiz und da Skifahren und machen uns ein schönes Leben, einen schönen Urlaub. Da freut er sich auch drauf. Und dann bekommt er kurz vor Weihnachten ein Telegramm, wenn du mal vorlesen magst.
600 Kinder in Prag und andernorts in der Tschechoslowakei müssen dringend nach England ausreisen. 300 ursprünglich aus Deutschland und Österreich, 300 aus Sudeten und Niemandsland. Die reale Gefahr erfordert gleiche Behandlung wie die deutscher und österreichischer Kinder. Prag, 22. Dezember 1938, Schmolker, Steiner, Blake.
Und Blake, das ist Martin Blake, der Freund fürs Skifahren, mit dem er sich verabredet hat, ein Lehrer, und der ist in Prag und schickt ihm das Telegramm und sagt, du musst dich kümmern und du musst kommen.
Das heißt, aus der Skinummer wird erstmal gar nichts, sondern statt Ski zu laufen, sagt er, pass mal auf, wir haben hier ein Problem, hier sind nämlich diese ganzen Kinder und du musst dich kümmern.
So ist es.
Ja, ich meine, eine glorreiche Idee eigentlich. Also ich meine, dem Kumpel wollte er Ski laufen und jetzt soll dieser Kumpel die Kinder retten. Der muss ja schon daran geglaubt haben, dass der sozusagen dazu auch bereit ist.
Ja, die waren miteinander befreundet. Auch Blake war Mitglied in der Labour Party und die kannten sich. Und Blake wusste offensichtlich, dass er Nicholas Winton mit so einem Telegramm kriegen kann sozusagen und ihn dazu bewegen kann, nach Prag zu kommen.
Jetzt steht hier, die reale Gefahr erfordert gleiche Behandlung wie die deutscher und österreichischer Kinder. Ja. Das heißt, es wurden auch schon jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich Richtung England gebracht?
Ja. Das gab es schon. Das hatte da gerade angefangen. Also, die Situation in Europa 1938 ist kompliziert, das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Also, es gab bereits zu diesem Zeitpunkt Kindertransporte aus dem deutschen Reichsgebiet nach Belgien, in die Niederlande und eben nach England. Geplant war das sogar schon viel länger. Also es haben einige Hilfsorganisationen und einige hellsichtige Leute haben das kommen sehen, dass das vielleicht notwendig werden würde. Es gab solche Hilfsorganisationen seit 1933, also seit Antritt der nationalsozialistischen Regierung unter Adolf Hitler, gab es Hilfsorganisationen wie zum Beispiel German Jewish Children's Aid, die so ganz locker geplant haben, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir da die Kinder aus Deutschland rausholen.
Das ist aber sehr hellsichtig, muss man sagen.
Sehr hellsichtig,
also wenn das 1933
ja. Ich war auch sehr überrascht.
Ja. Erstaunlich, also finde ich.
Ja.
Nun, 1938 gibt es eine große Zäsur, was das jüdische Leben in Deutschland angeht. Da gibt es die Reichspogromnacht am 9. November.
Genau.
Das heißt, danach ist das Leben für Juden definitiv in Deutschland ein anderes.
Ja, das war das Signal, so jetzt wird's wirklich ernst. Und von da an begannen wirklich die Planungen auch für solche Kindertransporte, die dann auch Anfang Dezember begonnen haben, 1938. Und zwischen Anfang Dezember 38 und Kriegsbeginn, also 1. September 1939, wurden über 10.000 jüdische Kinder aus dem deutschen Reichsgebiet eben in die Niederlande, nach Belgien, teilweise nach Schweden, Frankreich, Dänemark, Schweiz, vor allen Dingen aber eben auch nach Großbritannien gebracht.
Diese Kinder sind immer allein ausgereist, das heißt ohne die Eltern, weil die Eltern Deutschland nicht verlassen durften?
Doch, im Prinzip hätten die Eltern auch Deutschland verlassen dürfen. Juden durften grundsätzlich aus dem Deutschen Reich ausreisen. Das Problem war aber, wo sollten die hin? Sie mussten ja einen Staat haben, der sie aufnimmt. Und das war ein großes Problem zur damaligen Zeit. Unter anderem hat dann England sich nach einigem Hin und Her bereit erklärt, dann wenigstens die Kinder aufzunehmen.
Das heißt, das war eher eine humanitäre Maßnahme im Sinne, ja, die Kinder nehmen wir, aber die Eltern, die können wir hier in England nicht gebrauchen.
Genau.
Das ist aber hart. Also die Eltern werden nicht reingelassen, aber ihre Kinder, die nimmt man durchaus. Mit welcher Begründung?
Letztendlich Arbeitsmarkt. Also es gab hohe Arbeitslosigkeit in den 30er Jahren in Großbritannien und ausländische Arbeitskräfte wollte man nicht haben, die dann den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen. Das war ein ganz, ein ganz modernes Argument.
Das heißt, damals politisch einfach nicht durchsetzbar?
Genau, die Kindertransporte konnte man durchsetzen. Das war als humanitäre Geste akzeptabel, aber die Erwachsenen hat man nicht reingelassen. Oder nur ganz wenige, 30.000 sind es ungefähr gewesen, die man in dieser Zeit aufgenommen hat. Also letztendlich keine besonders große Zahl.
Dem Nazistaat selbst war es egal, ob die Juden gehen.
Der NS-Staat hat das geduldet und hat die Kinder unter strengen Auflagen ausreisen lassen. Das heißt, sie mussten allein reisen. Sie durften nur einen Koffer, eine Tasche und 10 Reichsmark mitnehmen. Spielsachen, Bücher waren verboten und sie durften eine Fotografie mitnehmen. Mitgeführte Wertsachen, Uhren, Ketten, Ringe, das wurde alles beschlagnahmt. Aber diese Duldung der Ausreise von jüdischen Kindern galt nur für das Gebiet des Großdeutschen Reiches, nicht für die Tschechoslowakei.
Okay, aber jetzt ist also Großdeutsches Reich 1938, da gehört jetzt mittlerweile Österreich mit dazu. Mhm. Das Sudetenland gehört jetzt mittlerweile auch dazu.
Genau.
Diese Juden waren aber offenbar ja aus dem Sudetenland und Österreich geflohen nach Prag.
Größtenteils aus dem Sudetenland, teilweise waren sie auch aus Österreich geflohen nach Prag, weil man gedacht hat, okay, da ist noch sicher,
so.
Da ist noch frei, da sind die Deutschen nicht. Und diese Familien waren dann eben in Prag gestrandet. Zehntausende jüdische Familien Und insgesamt waren das, man schätzt so, 200.000 Flüchtlinge, die sich in der Tschechoslowakei und die meisten davon in Prag aufgehalten haben.
Die Zustände in Prag müssen ja dann wahrscheinlich auch erstmal ein riesen Tohuwabohu sein, wenn da so viele deutsche Juden ankommen. Die müssen irgendwo untergebracht werden, die müssen irgendwo leben, die müssen sich auch irgendwie überlegen, wo gehen sie denn jetzt eigentlich hin oder bleiben wir in Prag? So ist die Situation?
Es gab Flüchtlingslager und die Situation muss elend gewesen sein. Nicholas Winton ist dann nach Prag gereist, auch aufgrund dieses Telegramms, und hat sich eben auch in diesen Lagern umgeguckt und hat das Elend da gesehen, was sich da ausgebreitet hat. Denn klar, es gab nicht einfach mal für 200.000 Flüchtlinge Wohnungen in Prag. Also das müssen ganz elende Zustände gewesen sein. Und die Frage war aber, jetzt sind diese Familien da? Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die Deutschen auch in Prag einmarschieren würden. Also nach dem Münchner Abkommen sind die Deutschen ins Sudetenland einmarschiert. Aber es war klar, irgendwann sind die auch in Prag. Und im März 1939 war es dann auch so. Da sind die dann auch tatsächlich in Prag einmarschiert. Am 15. März 1939 haben die Deutschen die sogenannte Resttschechei besetzt und als Protektorat Böhmen und Mähren unter deutsche Hoheit gestellt. Mhm. Also, da sitzen diese ganzen geflüchteten Familien, wissen nicht wohin, und dann versuchen sie wenigstens ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und Martin Blake, der dieses Telegramm geschrieben hat, der arbeitet für eine englische Hilfsorganisation, die versucht, Kinder nach Großbritannien zu vermitteln. Und der bittet eben Nicholas Winton dann in einem Telegramm um Hilfe. Und deswegen geht es für ihn nicht in den Skiurlaub, sondern nach Prag statt in die Schweiz.
Der entscheidet auch sofort, okay, dieser Broker aus England, der eigentlich eher Skiurlaub machen will, der sagt dann, okay, ich fahre jetzt nach Prag und
offensichtlich hat er das gemacht.
Ja. Was macht er jetzt da? Ich meine.
Ja, also er kommt an und trifft dann in Prag auf eine Gruppe von Freiwilligen um eine Frau namens Doreen Warriner. Und sie ist da vom British Committee for Refugees from Czechoslovakia.
Also da gab es auch so eine. Es gibt schon Organisationen, die sich da offenbar irgendwie kümmern.
Ja, der Name klingt jetzt groß. Das waren nicht mal eine Handvoll von Leuten. Das waren 3, 4, 5 Leute vielleicht, die versucht haben, da irgendwie was zu reißen in dieser sehr unübersichtlichen und, man muss ja auch sagen, sehr gefährlichen Situation. Nicholas Winton kommt also da in Prag an. Im Dezember, Ende Dezember 1938, und sieht diese Situation und entscheidet sich zu helfen und mitzutun. Er hat am ersten Tag nach seiner Ankunft einen Brief an seine Mutter geschrieben und den finde ich ganz beeindruckend, wenn du den mal vorlesen magst.
Ich verbrachte einen großartigen Morgen mit Sightseeing in Prags Altstadt und machte eine Menge Fotos. Um 1 ging ich Mittagessen, aber dann ging das Treiben los. Jeder, der Miss Warriner sprechen möchte und Informationen oder Hilfe braucht, kann täglich zur Straße Vosiliska 2 kommen. Dort treffen sie auf Barbara Zetti, Miss Warriners Sekretär, und heute auch auf mich und werden bedient. Fragen danach, wie man nach England kommt, als bräuchte es nur einen fliegenden Teppich, was nebenbei bemerkt genau das ist, was es im Moment braucht. Fragen von Eltern, die jeden Preis bezahlen für die Versorgung ihrer Kinder in England, wenn wir nur die Ausreise beschleunigen. Juden, die ausreisen wollen, weil sie sich kein einziges Mal mehr leisten können. Juden, die ausreisen wollen, weil sie mehr als genug Geld haben. Mütter, die ihre Kinder nach England schicken wollen, sich aber nicht von ihnen trennen können. Wie lange wird es dauern, bis mein Kind ausreisen kann? Werde ich meinem Kind folgen können? Es kann gut sein, dass sie ihr Kind nie wiedersehen wird, wenn wir es schaffen, ihr Kind nach England zu bringen. Also gibt es Tränen, wenn sie nicht gehen können. Und es gibt Tränen, wenn sie gehen können. Und dann ist da das Riesenproblem der Mütter, deren Kinder viel zu klein sind, um von ihnen getrennt zu werden. Was kann man da machen? Nun, als Nummer 60 wieder gegangen war, musste ich los.
Ja, das war Nicholas Wintons erster Tag in Prag bei dieser Hilfsorganisation. Also offensichtlich hat man ihn gleich vom ersten Tag an ins kalte Wasser geschubst und er musste da den ganzen Tag Fragen beantworten und versuchen, jüdische Kinder nach England zu bekommen.
Aber die sprechen offenbar Deutsch, ne?
Ja, die sprechen alle Deutsch.
Die kommen aus dem Sudetenland.
Aus dem Sudetenland oder aus Österreich, teilweise auch eben aus Deutschland, und sind geflohen dahin und die sprechen alle Deutsch, klar.
Der Grund, warum sie ihn da gleich auch Shanghai haben, weil er als Brite trotzdem ja Deutsch spricht, weil er für die Deutsche Bank gearbeitet hat.
hat.
Ja, das wird ein Grund mit gewesen sein. Und offensichtlich hat er den ersten Tag da ganz gut hinter sich gebracht. Und wie das so immer ist bei Hilfsorganisationen, dann wird man gleich einkassiert für mögliche weitere Posten. Ein paar Tage später schreibt er dann nämlich an seine Mutter einen weiteren Brief.
Miss Warriner hat mich gefragt, ob ich Sekretär eines Kinderkomitees für Tschechoslowakien werden könnte, welches ich vorgeschlagen habe zu gründen. Das wird viel Arbeit. Ich habe noch eine schwierige Aufgabe. Könntest du zum Einwanderungsbüro des Innenministeriums gehen und herausfinden, welche Garantien benötigt werden, um ein Kind ins Land zu bringen? Also ins Land, er meint nach England.
Nach England natürlich, ja. Also er wird eben Sekretär dieses neu gegründeten Kinderkomitees und hat noch nie was in der Art gemacht, aber er bleibt jetzt erstmal da über den Jahreswechsel 1938-39, bleibt in Prag und unterstützt diese Hilfsorganisation, für die er interessanterweise auch im Englischen das Wort Kinderkomitee benutzt und schreibt regelmäßig an seine Mutter in London, die er dann eben einspannt, um da schon mal nachzuforschen und zu gucken, was braucht's denn eigentlich, um diese Kinder dann da tatsächlich auch zu vermitteln.
Wir haben eben schon gesagt, aus Deutschland gibt es bereits Ausreisen von Kindern dann nach England und in die Nachbarstaaten von Deutschland, wo sie vermeintlich sicher sind.
Ja.
Jetzt ist es aber die Situation, dass man vom Ausland damals noch irgendwie einmal offenbar durchs Deutsche Reich durch und dann, das war aber auch irgendwie geregelt.
Das haben auch die deutschen Behörden offensichtlich zugelassen, geduldet und haben gesagt, okay, wenn diese Transporte eben abgedunkelt und die Kinder nur alleine ohne Begleitung der Eltern unterwegs sind, dann dürfen die durch deutsches Reichsgebiet eben Richtung Westen ausreisen. Und die Frage ist dann natürlich, es ging ja nicht um ein paar Kinder, es ging nicht um ein paar hundert, sondern um tausende von Kindern. Und die Frage war dann natürlich, wie schafft man die am besten aus Prag heraus nach England? Wir haben eben schon gesagt, es gab schon Kindertransporte per Zug, die aus dem deutschen Reichsgebiet gestartet sind. Und das war dann auch die Perspektive, die man hatte, zu sagen, okay, wir machen diese Transporte per Zug. Aber der erste der Kindertransporte war tatsächlich per Flugzeug. Das war am 12. Januar 1939. Da hat die erste Gruppe von Kindern Prag verlassen. Das waren nur 20 Kinder und die sind vom Flughafen in Prag dann mit einem Flugzeug nach London geflogen. Und Nicholas Winton war natürlich vor Ort und der hat diese Situation beschrieben.
Weil es die erste Gruppe war, erregte es viel Aufsehen und Kameramänner und Journalisten haben es dokumentiert. Ich selbst wurde x-mal in allen möglichen Positionen fotografiert, wie ich Kinder halte, anleite und ihnen helfe. Vom KLM-Büro in Prag wurde die gesamte Gruppe in mehreren Bussen zum Flughafen gebracht. Dort herrschte anderthalb Stunden lang eine Mischung aus völligem Chaos, großer Aufregung und leidenschaftlichen Adieus. Jedes Kind schien 10 Angehörige zu haben, der Zahl der Menschen nach zu urteilen. Sie alle wollten bis zum letzten Moment nahe bei ihren Kindern sein und die Szenen, als sie sich schließlich trennen mussten, waren herzzerreißend. Ich habe kein Kind weinen sehen. Sie waren alle viel zu aufgeregt.
Das war am 12. Januar 1939 und danach ist Nicholas Winton zurückgekehrt nach London und im Gepäck hatte er eine Liste mit Namen von Kindern, die Pflegefamilien suchen. Und da war jetzt natürlich als erstes mal zu klären, welche Genehmigungen er dafür bräuchte. Er musste mit den Behörden verhandeln und er hat gedacht, dass ihm da ein ziemlicher Papierkrieg bevorstünde. Das hat mir seine Tochter Barbara Winton erzählt. Er ist dann zum Innenministerium gegangen und er hat gedacht, so jetzt muss ich richtig kämpfen.
When my father got home and went to the Home Office and said, would this be possible, thinking he was going to have a real fight on his hands, they said, yes, you have 2 conditions. The first condition is that you must find a foster family for each child you bring in. And the second condition is that you must post a £50 guarantee for their repatriation, which is about £2,500 today. So it wasn't an insignificant amount of money. But nevertheless, you know, he was given the green light to go ahead.
Ja, erstaunlicherweise sagten sie im Ministerium relativ umgehend, ja, das geht, das könnt ihr machen. unter zwei Bedingungen. Zum einen müsst ihr für jedes Kind, das kommt, eine Pflegefamilie haben. Also es kann nicht sein, dass die hier ankommen und es gibt noch niemanden, der sie aufnimmt. Und ihr müsst eine Kaution von 50 Pfund hinterlegen. Das entspricht so heute ungefähr 2.500 Pfund. Also keine ganz kleine Summe, die da die Organisation oder die Pflegefamilie aufbringen musste.
Das heißt, er muss jetzt erstmal gucken, Pflegefamilien zu finden, die genau bereit sind, diese Konditionen einzugehen.
So sieht's aus.
Also ich meine, stell dir mal vor, du würdest jetzt heute losziehen, guten Tag, ich würde gerne ein Kind aus Syrien hier unterbringen. Sind Sie bereit, 3.000 Euro Kaution zu zahlen, falls das abgeschoben werden muss?
Ja. Genau so ist es.
Viel Erfolg.
Mhm. Und das ist genau die Aufgabe, die da Nicholas Winton und seine Mutter, die hat ihm dabei geholfen, die Aufgabe, die sie da eben in den nächsten Wochen und Monaten hatten, die haben sie damit verbracht, Kinder und Pflegefamilien irgendwie zusammenzubringen. Und das war ein ziemliches Puzzlespiel. Viel Papierkrieg natürlich, viel hin und her zwischen den Wintons und möglichen Gastfamilien und den Familien der Kinder, die in Gastfamilien aufgenommen werden sollten. Es gibt eine Reihe von Briefen an Nicholas Winton und seine Mutter, die dieses Hin und Her ganz gut beschreiben. Vielleicht magst du den einen Brief mal vorlesen.
Sehr geehrter Herr, ich habe Ihre geschätzte Nachricht erhalten und danke Ihnen herzlichst für Ihre Liebenswürdigkeit, mein Töchterchen Henriette nach England zu bringen. Was Ihre geschätzte Anfrage betrifft, so teile ich Ihnen höflich mit, dass sowohl meine Frau als auch ich alle Schritte zur Auswanderung unternommen haben, jedoch vorläufig besteht keine Aussicht, dieselbe zu realisieren. Wenn also die Möglichkeit besteht, dass mein Töchterchen zu guten Menschen in ihr gastliches Land kommen könnte und uns auch die Hinreise ermöglicht wird, wäre ich Ihnen von ganzem Herzen dankbar. Ganz ergebenst Rudolf und Adele Bardach.
Ja, solche Briefe hat Winton zu Hunderten bekommen und das im wirklich im ursprünglichen Sinne Tragische dabei ist, von Anfang an war klar, dass sie nicht alle Kinder unterkriegen würden. Das hat Barbara Winton mir erzählt. Die Entscheidung für ein Kind, dass es genommen wird und Pflegeeltern bekommt, bedeutet, dass ein anderes nicht kommen kann. Denn auf den Listen, die er aus Prag mitgebracht hatte, standen Namen von 5.000 Kindern.
There was, you know, about 5.000 names on the list. And my father and Trevor and the organization only got 669 out of the country. So, you know, there were many more whose families wanted them brought to safety than were able to come. So my father was trying to find ways to get families, and he wrote to newspapers and he wrote to magazines and he wrote to all these refugee organizations. And in the end, he, you know, he began to get replies, but it took a long time, all the writing backwards and forwards saying, we think we might like a child, and well, do you want a boy or a girl, or what age? And all this took a long time. So in the end, he had photos of all the children taken, and he pasted the pictures onto cards with their names, their date of birth, and their religious affiliation. And when a family said they would like to take a child, he sent them one of these cards with, you know, girls of roughly the age, they said, and they would just pick one. It wasn't first come, first served or anything like that. It was really down to the families, who sometimes chose someone who was younger than their children or who would be a companion for a child they already had. So there were lots of ways that it happened, and lots of children who didn't get chosen. So it wasn't an easy situation or way of doing it.
Also Barbara Winton erzählt, wie ihr Vater versuchte, so viele Familien wie möglich zu finden, und schrieb an Zeitungen und Zeitschriften, andere Flüchtlingsorganisationen, und irgendwann kam er auch Rückläufer, kamen Antworten, aber das Ganze lief sehr, sehr zäh und es wurde viel hin und her geschrieben. Also wir möchten vielleicht ein Kind, okay, wollt ihr einen Jungen oder ein Mädchen, in welchem Alter, und das alles, dieses Hin und Her dauerte natürlich. Und am Ende hat er es so gemacht, dass er Fotos von allen Kindern machen ließ und die auf Karteikarten klebte mit den Namen, Geburtsdatum, Religionszugehörigkeit. Und wenn eine Familie sagte, sie wolle zum Beispiel ein Mädchen aufnehmen, dann schickte er ihnen mehrere Karten mit Mädchen in etwa dem gewünschten Alter. Und die haben dann aus mehreren Karten sich dann einfach eine ausgesucht. Also es ging nicht darum, quasi der Reihe nach, wer zuerst kommt, sondern es war wirklich so, die Familien, die Pflegefamilien haben gesagt, das Mädchen, den Jungen. Und natürlich gab es viele Kinder, die eben nicht ausgewählt wurden.
Mann, das klingt ja schrecklich. Mhm. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, jetzt ist man Eltern dieser Kinder und man weiß jetzt ganz genau, jetzt wird gerade dein Kind sozusagen auf einer Postkarte in England angeboten, ja. damit das da genommen wird. Mhm.
Ja, und also es gibt da auch Briefe und ich habe einen rausgesucht, wo es wirklich einem, also mir jedenfalls kalt den Rücken runtergelaufen ist, wo ein Junge sich direkt an Nicholas Winton wendet und ja, darum bittet, genommen zu werden.
Sehr geehrter Herr, so wie es nur ein England gibt, so sagte man mir, so gibt es nur einen Herrn Winton in England. Ich bitte Sie, meine neuen Fotos in Empfang zu nehmen und sie in einer möglichst günstigen Weise für mich zu verwenden. Dem Kinderkomitee hier in Prag sandte ich schon welche, aber ich fürchte, sie waren so schlecht und schuld daran, dass ich noch heute in Prag bin und nicht weiß, was nun mit mir wird. Ich hoffe, Sie sind nicht ungehalten, dass ich Ihnen Deutsch schreibe, aber ich weiß, dass Sie die deutsche Sprache gut beherrschen. Ich bin mit freundlichem Gruß, goodbye, sincerely yours, Petre Gottlieb.
Hm. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich sowas lese, du hörst es, ich habe einen Knoten im Hals.
Naja, das Schlimme ist, dass der Junge da sitzt und glaubt, er war zu hässlich auf dem Foto, also, ja. dass er genommen wird.
Ja, das ist quasi ein Bewerbungsfoto.
So ist es. Und es geht um Leben und Tod, aber das weiß ja noch keiner.
Hm. Ja, der erste Kindertransportzug verlässt Prag am 14. März 1939 und im Laufe der nächsten 6 Monate werden weitere 7 Züge folgen. Die kommen dann eben alle, die rollen alle durch Nazi-Deutschland.
Mit Genehmigung?
Mit Genehmigung, Duldung der nationalsozialistischen Regierung.
Auch bescheuert mit abgedunkelter Scheibe. Ja. Man versteht es ja alles nicht, damit die nicht gesehen werden von außen, damit sie nicht rausgucken können, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ich nehme mal an, eher umgekehrt, damit man nicht von außen sehen kann, dass da ein Zug vollgestopft mit kleinen Kindern durch die Landschaft fährt. Aber die Motive liegen da auch im Dunkeln, keine Ahnung. Jedenfalls rollen sie durch Deutschland durch und dann geht es dann über Belgien und oder Holland dann nach London. Und wie die Ankunft dann verlief in Liverpool Street Station in London, das hat ein Reporter vom New Statesman beschrieben.
Selten habe ich etwas so Bewegendes gesehen wie die Ankunft von 130 tschechischen Kindern an einem Bahnsteig in Liverpool Station letzten Freitag. Eines von ihnen war keine 3 Jahre alt. Das älteste muss 15 gewesen sein. Polizisten hielten eine Gangway frei mit einem Vorhang in der Mitte. Die Kinder saßen auf Bänken auf der einen Seite des Vorhangs, die Gasteltern auf der anderen. Wenn sie aufgerufen wurden, gingen die Kinder durch einen Spalt im Vorhang und wurden auf der anderen Seite von ihren neuen Eltern in Empfang genommen. Die Pflegeeltern wissen ein paar Formalien über die Kinder, die sie adoptierten. Die Kinder aber wissen gar nichts über ihre Pflegeeltern.
Ja, und eines dieser Kinder, die da in Liverpool Street Station ankommen, ist Hans Heinrich Feige. Geboren 1931 in Dresden und da hat er auch seine frühe Kindheit verbracht, bis die Familie vor den Judenpogromen in Dresden geflohen ist und zwar ins tschechische Witkow, das ist ein kleines Örtchen. Hans Heinrich ist damals 7 Jahre alt, als seine Eltern ihn und seinen jüngeren Bruder zum Bahnhof bringen in Witkow und der Zug bringt die Kinder nach Hannover, wo sie dann in einen der Kindertransporte von Nicholas Winton aus Prag umsteigen. Also der hat da extra Halt gemacht und die beiden Kinder sind dann in Hannover zugestiegen. Und von dort aus sind sie dann über Holland nach England gefahren und auch mit Hans Heinrich Feige habe ich gesprochen. Und er hat mir erzählt, wie sein Vater ihn und seinen Bruder vorher zu sich gerufen hat und wie er gesagt hat, setzt euch Jungs, ich habe euch etwas zu sagen.
My father called my brother and me and said, sit down, boys, I've got something to tell you. You're going on a long journey. You're going to a country called England. We can't come with you. For the moment, you and your brother have got to go alone. When the troubles are over, maybe you can come back or we can join you. Then my parents took my brother and me down to the local railway station, put us on a train, and just said goodbye. As the train was leaving, my mother took her wristwatch off, passed it through the window to me and said, this is for you to remember us by. So they obviously knew more than they told us.
Ja, sein Vater hat die beiden also zu sich gerufen und gesagt, Jungs, ihr werdet auf eine lange Reise gehen in ein Land namens England. Wir können jetzt nicht mit euch kommen, vielleicht könnt ihr später zurückkommen oder wir stoßen irgendwann zu euch. Ja, und dann brachten seine Eltern die beiden Brüder zum Bahnhof und setzten sie in den Zug. Und als der Zug gerade abfuhr, hat seine Mutter ihre Armbanduhr abgenommen und sie durch das Fenster gereicht und hat gesagt, das ist zur Erinnerung. Und er sagt, na, sie wussten offensichtlich mehr als das, was sie ihnen gesagt haben.
Naja gut, so würde man es Kindern natürlich verkaufen. Es ist ein großes Abenteuer, einmal quer auf die andere Seite des Kontinents zu fahren. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, zu dem Moment noch niemandem klar, wie die Geschichte weitergehen wird. Ich glaube, viele werden wahrscheinlich noch hoffen, dass sie sich wiedersehen.
Ja, natürlich. Die Eltern und die Kinder natürlich auch. Beide haben gedacht, wir müssen diese schwere Zeit hinter uns bringen, diese Zeit der Trennung. Und irgendwann werden wir als Familie wieder vereint sein.
Wie es weitergegangen ist, wie es dann wirklich ausgegangen ist und wie das Schicksal dieser Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg in England fortgegangen ist, das werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Bis hierhin, wenn es euch gefallen hat, dann
sagt es allen Freunden und Bekannten, Leuten mit Interesse an Geschichtsthemen. Und wenn es euch nicht gefallen hat,
dann sagt's uns, aber bitte nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Und ihr findet noch viele weitere Episoden dieses Podcasts.
Und auf den Podcatchern und Audioplattformen hinterlasst uns gerne gute Bewertungen und Kommentare. Versprochen, wir lesen alle und freuen uns über jedes Sternchen und Herzchen. Und damit herzlichen Dank und wir hören uns wieder in 2 Wochen bei Die Geschichtsmacher.
Tschüss.
Tschüss.